Die Wochennotiz.
Folge 70, hallo, am 20. August 2015. Ich bin Tim und Nick, du guckst mich schon so wieder so... Ja, was soll das? Warum guckst du so kritisch?
Ich bin geschafft. Ich kriege in den letzten Tagen so schlecht Luft, ich weiß auch nicht. Und da ist jeder Satz, den ich wegmoderieren muss in diesem Podcast, eine kostbare...
Man höre diesen Unterton, jeden Satz, den du mir nicht wegmoderieren musst. Ja. Da kommt Stille auf. Ja.
Nee,
gleich springt das Notband an.
Weißt du, ich habe diese Woche, war ich sehr schweigsam. Im restlichen Umfeld so, ja, weil ich gesagt habe, ich muss am Donnerstag, muss ich Luft genug haben für 30 Minuten und da habe ich dann an anderen Stellen halt so ein bisschen weggespart. Weißt du?
Verstehe. Ich bin auch geschafft davon, jeden Morgen an einem Wahlplakat vorbeizufahren vom Bonner Oberbürgermeisterkandidat der CDU. Der da, ich kann dir das mal hier zeigen, also das ist das Plakat in
Aschok
klein auf
Alexander
seiner Internetseite. Genau, ich hab jetzt darum gedrückt, seinen Namen auszusprechen. Aschok Alexander, vielleicht heißt er auch Sridharan. Also würde man bei dem Namen eigentlich darauf tippen, dass der in der CDU ist? Ich würde so jemanden, also mit dem Namen würde ich immer eher auf Grüne oder SPD tippen.
Die CDU
oder so.
Ist doch ein weltoffener weltoffene Partei, die auch Auswanderern quasi sagt, herzlich willkommen.
Worauf ich ja eigentlich hinaus will, ist dieses Bild, was man da von ihm sieht, mit dem Slogan, gemeinsam Zukunft schaffen, jetzt. Und dann ist er so abgebildet im Anzug, politikermäßig, aber er hat so rote Turnschuhe an, die er sich bindet.
Ja.
Und ich frage mich jeden Morgen, wenn ich daran vorbeifahre, was soll das symbolisieren? Das ist der Anzugträger, der sich auch mal die Turnschuhe anzieht, oder wie? Der packt an oder so, aber andererseits trägt er noch den Anzug. Ich finde, man hätte das Bild einfach konsequenter machen können.
Ja, also der Mann verknüpft vielleicht das Beste aus allen Welten. Ja? Der packt an, aber nur seine eigenen Schnürsenkel. Also das ist ein Macher, ja, sonst würde er sich ja in der CDU seine Schnürsenkel binden lassen von jemandem. Und der hockt da ja auch so ein bisschen einfach merkwürdig. Also,
ja, es ist so ein bisschen so gequält, scheiße, die Anzughose reißt gleich, weil ich hier so in der Hocke bin.
Ja, und er guckt da eigentlich gar nicht hin, wie er sich den Schuh zubindet. Also vielleicht ist er einfach ein Routinier. Der einfach weiß, wie der Hase läuft
Schuhe auch binden kann, genau, und dabei gleichzeitig in die Kamera gucken kann.
Ja.
Er hat den Überblick,
ja. er kann aber auch detailliert sich Schuhe binden.
Vielleicht überlege ich mir das nochmal, vielleicht ist das ja doch ein Kandidat auch für mich, denn ich muss ja den Bonner Oberbürgermeister mitwählen.
Wann ist es soweit?
13. September, glaube ich.
Achso, da hast du ja noch ein bisschen...
Habe ich noch ein bisschen Zeit, mich... damit zu beschäftigen,
ob nicht
auch bei den anderen Parteien jemand vielleicht im Sportoutfit sich die Anzugsschuhe bindet.
Können wir da vielleicht nächste Woche nochmal drauf eingehen und den Gegenkandidaten nicht, dass man uns hier eine politische Einordnung unterstellt oder so.
Das würde mich mal aber interessieren jetzt, wie diese politische Einordnung nach dem, was wir gerade von uns gegeben haben, also war das jetzt mehr so pro-CDU
das war Werbung,
oder Anti-CDU?
Oder? Das war reine Werbung dann, für Aschok Alexander.
Ja. Wir haben letzte Woche ein Thema angestoßen und...
Die Medien haben es danach überall aufgegriffen.
Ja. Und Til Schweiger dann extra auch nochmal zu Sandra Maischberger eingeladen. Ne?
Frau Maischberger hat Til Schweiger gefragt. Herr Schweiger, nachdem die Wochennotiz vergangene Woche sich selber sie lustig gemacht hat...
Da hat er gesagt, ja, die gehen mir auf den Sack.
Ja, die gehen mir auf den Sack, genau. So war's.
Wie hast du das eigentlich verstanden? Also es wird ja so interpretiert, als hätte er diesen Politiker angesprochen mit Sie gehen mir auf den Sack, ja. Wo er tatsächlich auch, also da gab es ja Differenzen in der Meinung, aber in der einen Situation, wenn ich mir das so angucke, habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass er zu Frau Maischberger sagt, Sie gehen mir auf den Sack, weil die ihn in dem Moment eigentlich unterbrochen hat in dem, was er erzählt hat.
Ja, aber wieso sollte Frau Maischberger, die ihn ja auch immer wieder zu Wort kommen lässt, warum sollte die ihm denn auf den Sack gehen?
Naja, er sagt ja auch in seinem Statement, dass das ist, dass ihm so an den deutschen Talkshows so auf den Keks geht, dass da immer alle durcheinander reden. Das kam ja auch irgendwann vor. Also ich weiß nicht, ob er so ganz zufrieden damit war, überhaupt. Also er muss natürlich für seine Sache, für die er da eintritt, muss er in diese Talkshows gehen. Aber ich glaube, er hat sich schon sehr genau überlegt, ob er das macht.
Ich glaube aber schon, dass in erster Linie der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gemeint war.
Sehr gut, du bist mal besser informiert als ich. Das ist
ein, nein,
können wir diesen Moment kurz feiern? Schade, dass wir nicht so einen Tusch haben oder so.
Man sieht einfach nur nicht, dass ich parallel gerade noch schnell gegoogelt habe, wer ihm gegenüber saß. Aber ich glaube, er war gemeint, weil er sich ja dann auch später auf die Frage von Andreas Scheuer hin, wann er denn jetzt loslegt mit seinem Vorhaben, Asylbewerberunterkünfte zu bauen, belustigt und sagt, ja, ich finde das so geil, ihr suffisantes Grinsen jetzt, weil sie glauben, sie könnten mich hier bloßstellen.
Und Till Schweiger wird ihn jetzt beobachten. Herr Generalsekretär, ich werde Sie jetzt beobachten. I'm watching you, hat er angekündigt.
Und ich meine, so, jemand, der in seinem ersten Tatort 300 Leute erschießt, wenn der mir
da
sagt,
kann man Angst bekommen.
Wenn der mir sagt, er beobachtet mich, uiuiui, wäre ich vorsichtig.
In dem ganzen Zusammenhang ist mir was passiert. Ich habe versucht rauszufinden, wie mir das passiert ist, aber ich habe es nicht mehr nachvollziehen können. Also ich weiß, es fing an damit, dass Nora Tschirner auf Facebook ein Artikel der FAZ geteilt hat, der auch so sehr pro Til Schweiger eingestellt war und so ein bisschen dafür gesprochen hat, dass das ja eigentlich gar nicht so geil ist, dass Til Schweiger für das, was er da macht, so kritisiert wird. So, und dann habe ich irgendwo einen Kommentar gefunden, der mich dann auf die Facebook-Seite des ehemaligen Radiomoderators Elmar Hörig gebracht hat. Und als ich mir die Seite dann mal angeguckt habe, da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Und ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich, was ist mit Elmar Hörig eigentlich passiert, seit er damals bei Sat.1 und bei SWR 3 rausgeflogen ist. Also ich sag mal, der Gag, wegen dem er damals bei SWR 3 rausgeflogen ist, war irgendwie, die Bahn hatte da ein Angebot für homosexuelle Paare oder so. Und er hat dann gesagt, warme Wochen bei der Bundesbahn. Da dachte man damals so, naja. Aber
vielleicht haben die einfach den Moment genutzt und gesagt, ah ja, das ist eine Anmoderation oder ein Gag, da können wir ihn wegen rausschmeißen. Und er geht uns so um den Zeiger mit seiner populistischen Hetze, die er hier so redaktionell ablässt und Gott sei Dank noch nicht am Mikrofon. Aber es gibt
jedenfalls
ja Facebook. Es gibt ja Facebook.
Es gibt ja Facebook und das ist auch der Kanal, auf dem Elmar Hörig sich jetzt offensichtlich austobt. Ah. Und nachdem ich mir das so angeguckt habe, habe ich einfach das Gefühl, es ist einfach noch viel, viel schlimmer geworden. Also es hat ihm alles nicht gut getan, was da damals passiert ist.
Ja, es ist, es ist echt,
ich
ganz
will
schlimm.
Jetzt auch gar nicht zitieren oder genauer darauf eingehen, was da steht.
Ja.
Wir kommen jetzt mal auf Til Schweiger zurück, weil du eine Ergänzungsnotiz gemacht hast zu meiner Notiz, Elmar Hörig, die menschgewordene Bildhetze.
Ja, also wir haben uns ja in der letzten Ausgabe so ein bisschen darüber belustigt, wie Til Schweiger mit Kritik umgeht.
Leerzeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Und jetzt mag das ja auch aus seiner Sichtweise her ein bisschen populistisch sein und vielleicht auch zu Eigen-PR-Zwecken genutzt werden. Aber wenn man sich dann die Facebook-Seite von Elmar Hörig anguckt, dann ist das zynisch, das ist rechts, das ist ausländerfeindlich, das ist menschenverachtend, was Elmar Hörig da schreibt. Und da muss ich sagen, im Gegensatz zu Elmar Hörig ist Til Schweiger ein gerader Mann. Respekt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Das kann ich nur unterstreichen. Und dann ist mir aufgefallen, deine Notiz war wörtlich. Gegen Elmar Hörig ist Til Schweiger wirklich ein gerader Mann und sein Auftritt bei Maischberger war zwar populistisch, aber irgendwie nicht ganz so falsch. Und da habe ich wieder sowas gespürt, wo ich so dachte, das ist so ein Problem der heutigen Zeit. Man sagt oft nicht mehr, dass man was gut findet, sondern in Angst davor, dass man damit irgendwie anstößt, verkehrt man es erstmal ins Negative und sagt lieber, ist gar nicht mal so scheiße, gar nicht mal so schlecht.
Das Problem ist
nicht
halt
ganz so falsch.
Das Problem halt bei Til Schweiger ist ja auch, dass er naheliegendes, also es ist ja naheliegend, sich über ihn lustig zu machen. Er wirkt immer leicht betüttelt, besoffen, er schreit, er benutzt gerne schlimme Wörter in irgendwelchen Facebook-Kommentaren, er kann keine Satzzeichen ordentlich setzen, etc. Es macht ihn sehr angreifbar. Und am Anfang habe ich auch gedacht, was soll das jetzt, was soll diese PR-Nummer jetzt mit sich so in die Medien stellen und sich da so einsetzen für. Aber mit der Vehemenz, mit der er das derzeit tut, muss ich da wirklich sagen, Hut ab. Da könnte man auch nach 3 solcher Auftritten und den darauf folgenden Shitstorms auch sagen, ach, dann ihr könnt mich mal alle kreuzweise, dann lasse ich es halt. Und das tut er nicht.
Und man muss auch sagen, wir haben ja letzte Woche hier den Donnerstalk mit Dunja Halali gesehen, wo er auch war und wo er noch auf die Frage, machen Sie das eigentlich, um irgendwie PR abzugreifen, noch gesagt hat, ich bin der erfolgreichste Filmemacher in Deutschland, was brauche ich für eine PR, wo wir beide eigentlich auch erstmal so reagiert
haben. Wir haben gelacht
und haben es für überheblich und arrogant gehalten. Gut, mag ja auch irgendwo stimmen, aber im Nachhinein habe ich mir so gedacht, wenn Til Schweiger wirklich PR haben wollte in der ganzen Sache, dann würde er sich viel professioneller in der ganzen Angelegenheit anstellen. Und insofern habe ich inzwischen auch einfach nur das Gefühl, das ist ein Mensch, der hat ein Anliegen und trägt es halt in die Öffentlichkeit. Und ich finde auch, da kann man einfach nichts gegen sagen. Gut, die
Art und Weise.
Da kann
man nichts gegen sagen. Da haben wir auch das, was du gerade angesprochen hast.
Hast du vollkommen
recht. Wir trauen uns hier in der Wochennotiz jetzt nicht einfach mal zu sagen,
Til Schweiger finden wir gut in dieser Hinsicht.
Und wir haben letzte Woche vielleicht einfach mal übers Ziel hinausgeschossen. Wir müssen auch einfach mal klar Stellung beziehen. Til Schweiger, mach weiter.
Süßigkeit der Woche.
Also diese ganzen ausländischen Süßigkeiten, ne, die nehmen unseren deutschen Süßigkeiten ja den Platz in der Wochennotiz weg.
Und die Regalplätze im Rewe.
Was gibt es denn da für ausländische Süßigkeiten?
Weiß ich nicht.
Ich habe hier wirklich original aus Tschechien zwei Keksprodukte.
Ja, und diese Süßigkeiten mit ihren teuren Smartphones. Wofür brauchen denn diese komischen slowenischen Kekse, wofür brauchen die denn so ein teures Smartphone?
Die sind tschechisch, aber es ist alles eins. Ne,
doch, alles da drüben.
Alles das gleiche, alles da drüben im Osten.
Ja, ja. So, wie kommst du denn an Koleka, Slate, Koleka? Was steht da noch drauf?
Ja,
ich entschuldige mich übrigens bei allen Tschechen, die zuhören und sagen, oh, was für ein Spongo, red doch jetzt mal wenigstens richtig das und sprech das mal richtig aus.
Ich glaube, Kolečka spricht das richtig aus. Oder? Also ich weiß es auch nicht so hundertprozentig, aber dieses Hütchen da.
Es
ist so ein
Accent Taigu oder Accent Circumflex, was gab's
ja,
noch?
Ja, Circumflex, aber umgedreht.
Ein falschrummes Circumflex.
Aber das Tschechische heißt ja wahrscheinlich sowieso auch anders.
Vielleicht heißt er trotzdem Akzent Circumflex, umgekehrt.
Ja, also, weil Tschechisch ist ja verwandt, dem Französischen durchaus verwandt.
Ja.
Ganz nah dran. Ja, und da auf beiden Produkten steht irgendwie die Firma Opavia Slate. Das heißt also, das kann jetzt nicht das Charakteristische sein, sondern das, was du da
in der Hand
hast, ist Kolečka, sind so Zuckerkringel. Und ich habe hier Florenta, das sind so Waffeln mit Schokofüllung. Ich nehme auch an, die sind ganz nah dran. Was heißt, ich nehme auch an, die Packung liegt schon geöffnet vor mir, ich habe schon welche davon gegessen.
Na toll. Wofür machen wir denn die Süßigkeit der Woche? Natürlich, um gleichzeitig zu erfahren.
Damit wir beide.
Wie sieht das aus mit der Craziness? Aber wenn du die kennst.
Die Reste verwerten können. Und die sind halt nah an unserer Gebäckmischung Florenz, die wir auch schon mal hatten.
Wahrscheinlich heißt Florenta ja auch Florenz, du Otto.
Ehrlich gesagt, noch zur Frage, woher ich die habe. Die haben meine Eltern aus dem Urlaub mitgebracht.
Was war schon 3 Monate her? Boah. Die liegen wahrscheinlich
aber
seit 3 Monaten bei dir angepackt auf dem
Tisch. Ich sagte jetzt mal ganz ehrlich, vor 3 Monaten, so lang ist es zwar noch nicht her, aber ich sag mal so, als ich die Packung frisch aufgemacht habe, haben die auch nicht so besonders anders geschmeckt.
Okay. Ja, also das ist für mich eine, ne, und also nicht, das ist nicht ausländerfeindlich gemeint und ausländerkeksfeindlich. Auslandkeksig gemeint, ne? Aber für mich ist das
auch. Du bist ja kein Süßigkeiten-Rassist, aber.
Nee, aber. Das ist für mich eine klare Null auf der Craziness-Ball.
Moment mal.
Ist so.
Ich gebe zu, dass ich auch, als ich die Sachen das erste Mal probiert habe, so dachte, also ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen, dass das jetzt was ist, was aus dem Ausland kommt und was man vielleicht noch nie gegessen hat oder so. Ja. Und dann dachte ich so, ja gut, das ist genau so ein Keks, wie in Deutschland jetzt auch bekomme. Mhm. Aber alleine, also für mich ist alleine die Tatsache, dass auf der Packung einfach so was Tschechisches steht, was ich auch nicht verstehe.
Ich kann mir hier auch irgendwas
unter
ausdrucken.
Unter dem Kolečka steht noch Pokukrovana oder Pokukrena.
Ja,
also
und was ist, wenn das auf Deutsch Meth-Kekse heißt und wir fressen jetzt hier irgendwie richtig kranken Scheiß?
Ja, dann
weil man das in Tschechien so offen verkauft.
Dann sieht's ganz eng aus für Folge 71.
Freie Themennacht.
Bewohner.
Ich habe mehr erwartet von dir.
Du hast mehr erwartet?
Ja. Ich finde, du kannst das so ein Bewohner. Ich finde, du kannst
Bewohner.
Das
so
ein Bewohner.
Bewohner. Aber ich finde ja, ehrlich gesagt, als ich die Notiz vor 2 Wochen gemacht habe, habe ich mir schon gedacht, naja, den Gag haben wir letztes Jahr zu Promi Big Brother durch die ganze Folge gezogen. Ja. Eigentlich ist der durch. Eigentlich muss man den nicht nochmal machen. Ich würde aber ganz gerne einmal darüber sprechen, dass ich auch in diesem Jahr wieder feststelle.
Ich habe aber also jetzt schon angekündigt, eine super Überleitung zum nächsten Thema.
Da freue ich mich aber drauf.
Ja. So, Big Brother, Promi Big Brother.
Hast du Teile davon gesehen?
Ausschnittshalber, aber leider immer nur in den Momenten, wo Jochen Schropp zu sehen war. Und das war dann nicht so erheiternd. Und dann habe ich irgendwie...
Also
ja.
Ich habe bei dieser Sendung immer ein so sehr, sehr komisches Gefühl, weil ich denke immer so, ja, sie wollen natürlich so ein bisschen so ähnlich sein wie die erfolgreichste Sendung wahrscheinlich im deutschen Fernsehen, das Dschungelcamp. Mhm. Und gucken sich so ein bisschen was ab und versuchen auch ihre Ideen da irgendwie umzusetzen. Und also die Ideen sind auch gar nicht so schlecht. Aber bei der Umsetzung denke ich immer, ja, warum nimmt man denn den drittklassigen Moderator, drittklassige Cutter, drittklassige Autoren und also ich meine.
Und nicht dich.
Nicht mich, aber irgendwie denke ich immer so, es muss doch mehr Leute im deutschen Fernsehen geben, die eine Ahnung davon haben, wie man die Sendung gestalten würde oder die zumindest, ja, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen arrogant an, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich habe manchmal ein bisschen mehr Ahnung davon, wie ich die Sendung gerne sehen würde zumindest, als diese Leute, die da offensichtlich dran sitzen. Und im Vergleich zum Dschungelcamp, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn das Dschungelcamp, sagen wir mal, Champions League ist, dann spielt Promi Big Brother für mich
um den
Klassenerhalt in der... Nein! Viel, viel schlimmer. Die spielen für mich echt um den Klassenerhalt in der dritten Liga oder so. Also das ist so, es ist so ganz knapp noch Profifernsehen irgendwie. Ja, das hört sich jetzt auch...
Du haust aber hier, du weißt, dass hier potenzielle auch Arbeitgeber unseren Podcast wöchentlich hören. Ja, aber also wenn man so über mögliche Arbeitsplätze abledert, Respekt, kann man mal machen.
Ja, ohne, ohne Eier, ne, geht's nicht weiter, sag ich mal.
So, jetzt kommt...
Jetzt kommt eine Wahnsinnsüberleitung.
Jetzt kommen wir von den verschiedenen Promi-Big Brother-Kandidaten und Teilnehmern, wie dem fetten Ammer, zur Fettammer! Ah, Tusch! Moment, ich muss mir gerade vor meinem geistigen Ohr, muss ich mir so eine Riesenkapelle vorstellen, die gerade so einen Tusch macht, so eine Fanfare.
Also den Gag hatte ich ja schon im Kopf, als du die Notiz geschrieben hast. Naja, ganz sowas nicht, aber ich hab mir gedacht, Fettammer, also ich habe auch nicht den Wikipedia-Artikel nicht gelesen im ersten Moment, hatte auch sofort natürlich Michael Ammer im Kopf.
Ja.
Und habe mich dann gefragt, ob das der Name war, wie du überhaupt drauf gekommen bist. Oder wie ist es dazu gekommen, bevor wir jetzt klären, was Fettammer ist.
Also glaubst du, die Überleitung wäre lustiger gewesen, wenn ich sie nicht angekündigt und danach so abgefeiert hätte? Hätten die Leute dann draußen in der S-Bahn morgen früh vielleicht mehr gelacht?
Schon möglich.
Naja, gut, beim nächsten Mal. Also, warum du jetzt warum du das mit Michael Ammer verbindest, weiß ich nicht. Aber die Fettammer, das ist eine Speise. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, weil irgendwer das eine Kritik zur Fettammer bei Twitter retweetet hat und nicht aber nur, also war da ein Link dahinter.
Moment. Eine Kritik zur Fettammer, war das eine Gourmet-Seite oder?
Nein, also Kritik daran, dass es überhaupt Fettammern gibt.
Getan wird.
Ja, oder dass es noch zubereitet wird heutzutage in verrückten Entwicklungsländern wie Frankreich zum Beispiel. Und dann habe ich das, glaube ich, irgendwie angeklickt, weil ich von Fettammer noch nie was gehört habe. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich war entsetzt, also weil das einfach so, das ist so krank und so abgedreht. Also ich lese diesen Artikel einfach mal vor, du kannst ihn ja dann kommentieren. Also als Fettammer wird ein gemästeter Ortolan bezeichnet, das ist ein kleiner spatzgroßer Vogel. Der Ortolan, ja steht da ja auch, ein etwa sperlinggroßer Singvogel, wird gefangen und dann, Achtung, und im Dunkeln oder nach Entfernen seiner Augen etwa 14 Tage lang gemästet. Also der lebt noch, dem werden die Augen entnommen. Die Dunkelheit, jetzt erklären Sie, warum die Augen rausgenommen werden. Die Dunkelheit verwirrt den Tag-Nacht-Rhythmus des Vogels, sodass er ständig frisst. Er erreicht dann etwa das Dreifache seines ursprünglichen Gewichts. Das ist schon pervers, ja. Das geht aber noch weiter. Er wird in Ammoniak ertränkt und in einem speziellen kleinen Topf in Fett gegart.
Mir ist jetzt schon schlecht, aber
guten Appetit.
Moment.
Nein, also,
nein, Moment.
Ja.
Du hast da gerade Ammoniak vorgelesen. Jetzt ist mir aber gerade das erste Mal aufgefallen, dass das Wort, das da steht, ja Armagnac ist. Kann das sein, dass es irgendwie so ein Cognac oder so ist? Weil Ammoniak ist doch eigentlich mehr so was Giftiges. Siehst du, Branntwein.
Also im Branntwein. Aber also es wird irgendwie nicht richtig viel besser jetzt für den Vogel, sage ich mal, nachdem er keine Augen hat und 14 Tage lang auf Dreifache seines Körpergewichts gepumpt wurde. Schlimmer als Tim Wiese. So, und dann zum Essen wird der Vogel komplett in den Mund genommen und zerkaut. Dabei, und jetzt kommt die andere perverse Seite, ich fühlte mich so latent an den Kuckucksklan erinnert, aber also dabei stülpt sich der Esser eine Serviette über den Kopf. Zum einen soll die Serviette den Duft nah an Mund und Nase halten, zum anderen gilt es als manierlicher, also nachdem ich 14 Tage lang einen Vogel vollgefuttert habe, gilt es jetzt plötzlich als manierlicher, Tischnachbarn nicht mit dem Anblick und den entstehenden Geräuschen zu belästigen.
Eieiei.
Das, also, mal im, also, what? What?
What the fuck?
Ja, und dann galten schon in der Antike als Delikatesse, Bestand stark zurückgegangen, Vogel unter Artenschutz, Fang und Verzehr in Europa heute verboten. In Frankreich ist der Verzehr in wohlhabenden Kreisen dennoch verbreitet. Die beziehen sich also wahrscheinlich bei ihrem Meth-Dealer, sagen wir, und drei Ortolaner, wenn möglich schon blind.
Bei ihrem tschechischen Meth-Keks-Dealer.
Also. Leute, was ist los da draußen mit euch?
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade viele Hörer für diese Folge schon verloren haben, weil es so hart war, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell die Kurve kriegen zu was Buntem. Gut, dass mir ein Kaugummiautomat auf der Straße aufgefallen ist neulich. Und ich habe mich so dran erinnert, dass ich da zwar auch mal Kaugummis gezogen habe, aber naja, hast du die mal benutzt, noch so Kaugummiautomaten an der Straße?
Selten, also höchstens so im Grundschulalter, auf dem Weg zur auf dem Weg zur Grundschule.
Gab es da noch die D-Mark?
Da gab es noch die D-Mark, ja. Ich bin auch noch mit D-Mark groß geworden. Die 5 Jahre Unterschied zwischen uns machen.
Sind übrigens nur 4. Ich habe das letzte Woche ja auch behauptet, es wären 5, aber es stimmt gar nicht. Ja, ich bin nur 4 Jahre älter als du.
Ja, jetzt fühle ich mich auch direkt viel erwachsener und reifer und auf Augenhöhe mit dir, weil das ist, ich finde, in den letzten 69 Folgen oft so gewesen, dass du mir natürlich intellektuell wahnsinnig überlegen warst.
Das ist einfach die Lebenserfahrung auch.
Genau. Nein, aber da glaube ich, auf dem Weg zur Grundschule hat man hin und wieder an so einem Kaugummi-Automaten ein Kaugummi gezogen, oder? Da waren ja dann die Ringe drin und so, diese Plastikringe.
Ich habe gerade überlegt, Entschuldigung, dass 2002, glaube ich, als der Euro eingeführt wurde im Januar, da war ich ja 17 und habe kurz zurückgerechnet, du warst da 13. Da war, glaube ich, der Unterschied noch relativ groß zwischen uns. So, ja.
Damals hätten wir keinen Podcast zusammen gemacht.
Wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig.
Plastikringe, ja. Genau. Ich glaube, das war immer so. Du hattest so zwei Fächer mit Kaugummis oder zumindest an die Automaten, bei denen ich mich erinnern kann. Das war relativ billig, so 10 oder 20 Pfennig. Und dann gab es das 50-Pfennig-Fach. Da war dann schon so richtig Spielzeug drin. Da
Ach
waren auch diese,
so.
also da gab es auch nicht nur Ringe, sondern auch diese Würmer, die dir so durch die Hand krabbeln, so automatisch quasi, weil das so, diese Schlingwürmer. Gut, du guckst mich so an, als
Das
wüsstest du nicht, wovon
kenne
ich
ich
rede.
nicht. Nee,
Naja.
da sprichst du von einer anderen Zeit.
Trotzdem gibt es ja so das Klischee, ne, dass jemand Heiratsanträge mit einem Ring aus dem Kaugummiautomaten macht und das dann immer so extrem billig rüberkommt.
Aber das sind echt so 90er-Jahre-Geschichten, oder? Also die würde
Ja.
jetzt heutzutage ja niemand mehr erzählen, weil wo findest du denn hier in Troisdorf den nächsten Kaugummiautomaten, wo noch Ringe drin sind, der regelmäßig gefüllt wird und
Das,
nicht vergessen wurde?
ich weiß es nicht so genau, aber gerade seit mir das aufgefallen ist, habe ich wieder relativ oft überhaupt diese Automaten gesehen. Ich habe sie jetzt nicht näher betrachtet, ob da was drin ist, aber es gibt schon noch so ein paar an der Straße. Troisdorf weiß ich jetzt nicht. Könnte ich dir auch keinen nennen. Na, jedenfalls hatte ich mir diese Notiz gemacht mit auch, wer benutzt heute noch Kaugummiautomaten und wozu? Vielleicht für den Heiratsantrag, für den entsprechenden Ring. Und dann lese ich ein
Da
paar.
ist ja da ist ja kaum Markt da. Also, das ist ja eine sehr enge Zielgruppe, wenn du Automaten
Ja, vor
jetzt
allem.
aus Sicht des Herstellers dahinstellst, in der Hoffnung, dass Leute sich Kaugummis ziehen, um einen Ring zu bekommen.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass dieses Spielzeugfach, von dem ich gerade gesprochen habe, wo der Ring ja eben auch drin wäre, da sind ja verschiedene Spielzeuge immer drin gewesen. Das heißt, du konntest dich nicht mal darauf verlassen, dass du mit einmal 50 Pfennig dann den Ring bekommst.
Aber du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass die Ehe hält. Also.
So, kommen wir zu dem, was ich ein paar Tage später irgendwo gelesen habe. Denn je teurer ein Ehering ist, desto größer ist die Scheidungsrate.
Aus welchem Sack wurde diese Korrelationen aufgestellt?
Ich habe das nochmal nachrecherchiert und dann bei Frauenzimmer.de auch einen
Nee, dann muss das stimmen.
entsprechenden Artikel gefunden.
Nee,
Also
nee, nee, Frauenzimmer.de, da muss das stimmen, dann ist das so.
Wissenschaftler der Emory Universität haben das laut der Zeitschrift Cosmopolitan herausgefunden, ja, dass ein teurer Ehering die Scheidungsrate fördert. Und irgendwo, also wo ich das zuerst gelesen habe, stand noch so dabei, weil es ist auch gewissermaßen logisch begründet, weil je teurer du den kaufst, desto unsicherer ist das halt, desto mehr versuchst du damit irgendwelche Probleme einfach zu überdecken, die vielleicht bestehen in der Beziehung. Allerdings steht jetzt in dem Frauenzimmer-Artikel auch, dass zu günstige Eheringe jetzt auch nicht so geil sind. Also der Kaugummiautomat reißt es dann auch nicht
Schreibt
raus.
in Frauenzimmer.de denn vielleicht auch so einen Mittelwert, wo es halt gut immer passt? Also, sagen wir mal, ich weiß, was bezahlt man denn für Eheringe? Ich habe mich mit so einer Thematik noch nie auseinandergesetzt.
Ja, ich auch
Also,
nicht.
ab 3.000 € pro Ring, da ist die Scheidung quasi vorprogrammiert und unter 150 kann man auch direkt im ersten Jahr davon ausgehen, dass man zum Scheidungsanwalt muss.
Ich würde dir jetzt gerne eine konkrete Zahl
Ja, das wäre
nennen.
gut.
Die
Das wäre gut.
steht aber leider bei Frauenzimmer.de nur. Daher sollte man ein gutes Mittelmaß finden und das nicht nur bei der Ringauswahl, sondern auch bei der gesamten Hochzeitsplanung.
Sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Frauenzimmer.de kann man empfehlen, würde ich sagen. Aber, pass auf, wir waren ja gerade schon bei so gefühlt 90er-Jahre-Geschichten wie. Einer macht einen Heiratsantrag, nachdem er so einen lustigen Ring aus dem Automaten gezogen hat. Und letztens war in meinem Landschaftsgartenverein eine Jubiläumsfeier, wo so ein Kinderfest stattgefunden hat. Ich war selbst natürlich nicht da, weil ich weder Kind noch selbst habe.
Noch
No,
hattest du was zu feiern?
so, aber meine Arbeitskollegin, die auch im Landschaftsgartenverein arbeitet, die war dort. Und die hatten dann halt so. Ja, was man halt so Kindern
Ein
schminken und so und
Clown.
klauen und was weiß ich, ne? Alles da im Angebot. Dann konntest du da hingehen. Und es gab einen Stand, der hat dir Luftballonfiguren zusammengedreht. Kennst du die noch?
Klar. Also, ich weiß gar nicht. Ja, doch, nee, habe ich auch im echten Leben schon mal gesehen.
Aber wenn ich an Luftballonfiguren modellieren denke, dann kommt bei mir auch immer so ein 90er-Jahre-Bild in den Kopf, wo es irgendwie. Wo im Hintergrund irgendwie Bailando, Amigos, Adios, Adios, Nochi, so, wenn ich jetzt Spanisch könnte, dann könnte ich Luna mitsingen. Aber ich höre im Gedanken so einen Luna-Soundtrack im Hintergrund und habe seit Ewigkeiten keine Luftballonfiguren-Modellier-Künstler mehr gesehen irgendwo.
Also, wenn ich daran jetzt denke, wenn jemand einen Luftballon modelliert oder eine Luftballonfigur modelliert, dann ist das das Gequietsche, was die Ballons dabei machen. Und erinnerst du dich, dass wir vor wenigen Wochen oder dass ich vor wenigen Wochen das Thema gute und schlechte, angenehme und unangenehme Gänsehaut angesprochen habe? Das ist eindeutig etwas, was bei mir ganz, ganz, ganz unangenehme Gänsehaut auslöst. Und du bist mit den Imitiergeräuschen schon nah dran, sie
ja,
bei mir auszulösen.
Ja, ich fand
gerade
auch, also ich könnte freiberuflicher Luftballon-Modellier-Sound.
Ja, so beim Film, Geräusche ja. mache beim Film. Der Ton oder ist leider schiefgegangen bei dem Clown, der die Luftballons modelliert hat in dem Film. Ich glaub, also holen wir den Nick ins Studio und der imitiert uns einfach die Luftballons.
Ich habe viele Einsätze, glaube ich, so im Laufe des Jahres.
Hashtag Bingo.
Jetzt wird's hart. Kannst du bitte fragen, warum?
Warum?
Weil unser Twitterer Bernhard82 heißt.
Da war die
also heißt er
Überleitung echt irgendwie besser.
Ja, aber ich.
Du
mir,
bist müde.
Mir ist gerade erst. Mir ist auch gerade erst aufgefallen, dass der wahrscheinlich mit Vornamen Bernhard heißt.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann ist das mit dem Wortspiel schon wieder so ein bisschen no
jokes
gar nicht mal
names.
So gut. Ja. Naja, der Hashtag passend zum Kaugummi-Automaten heißt übrigens Ehering.
Wenn man beim Wort Hashtag Ehering den Anfangsbuchstaben weglässt, kommt da Hering bei raus, irgendwelche Verschwörungstheorien dazu.
Und du hast mir gesagt, du hast eine.
Ich habe eine, denn wenn Ehering, ne, den machst du dir ja an den Finger und einen Hering steckst du beim Zelt in den Boden, damit das Zelt nicht mehr wegfliegt. Und so ist es ja auch, wenn der Mann den Ehering an den Finger gesteckt bekommt oder
damit
die Frau
nicht mehr wegfliegt,
dann kann der andere nicht mehr wegfliegen. Das ist quasi ein Hering für die Beziehung.
Es sei denn, es kommt ein sehr harter Windstoß in Form eines zu teuren oder zu günstigen Eherings.
Bisschen Schwund ist immer. Das war die 70. Ausgabe der Wochennotiz. Mein Name ist Nick.
Ich bin Tim. Wir sagen tschüss.
Auf Wiederhören.
Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.